Heute zu Gast der Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Kauern, Klaus-Jürgen Plötner.
Ja, ne, das ist ja der Hintergrund, warum wir unter anderem dieses Café auch gemacht haben, um den Leuten, die ja immer weniger Beziehungen zur Landwirtschaft an sich haben. Die sehen also was im Fernsehen, ja, und dann fahren wir tatsächlich im Sommer mitten in der Nacht mit Mähdrescher rum oder es wird mal Gülle ausgebracht, wo es mal ein bisschen riecht und sagen, guck, wie es im Fernsehen gezeigt wird. Genauso ist es. Und damit bestätigt man ja dieses Image, was die Landwirtschaft hat. Aber warum das stattfindet, warum wir das jeden Tag so machen, ist eben eine Sache, wo wir die Möglichkeit schaffen, einen Punkt zu schaffen, wo der Kunde, der Verbraucher, praktisch unser Kunde, sich mal informieren kann, was wir machen.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Wenn sich Kühe freiwillig zum Melken anstellen, dann kann ich sagen, willkommen in der Zukunft der Landwirtschaft. Ich war selbst vor Ort im Kuhcafé in Kauern und ich war total begeistert, wie modern und innovativ Landwirtschaft heute funktionieren kann. Im Kuhcafé Hofladen werden regionale Erzeugnisse wie Eier, Käse, Wurst, Wein und Co. angeboten. Klaus-Jürgen Plötner erklärt eindrucksvoll, wie Kühe dank intelligenter Technik selbst entscheiden, wann sie gemolken werden und warum KI und Digitalisierung in Kauern längst zum landwirtschaftlichen Alltag gehören. Wir sprechen unter anderem über die Preisbildung bei Milch, das Konzept des Kuhcafés als Begegnungsstätte und die großen Herausforderungen, die auf die Landwirtschaftsbranche zukommen. Ein wirklich spannender Podcast mit einem aufrichtigen, leidenschaftlichen Macher, der mit Herz und Verstand die großen Zusammenhänge der Landwirtschaft versteht, verständlich erklärt und für eine zukunftsfähige Landwirtschaft kämpft. Lange Rede, kurzer Sinn, liebe Freunde. Freut euch auf einen spannenden Podcast. Auf geht's! Bevor es gleich losgeht, noch ein kleiner Tipp für alle mit zu viel Zeug und zu wenig Platz. Lagerbox Gera, da findet selbst dein Weihnachtsbaum von 2003 endlich ein Zuhause. Sicher, günstig und jederzeit zugänglich. Einfach anrufen unter 0171 625014. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Lieber Klaus-Jürgen, wunderbar, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast bist im Gera Stadtgeflüster.
Ich habe zu danken und freue mich auf den ersten Podcast, den ich heute hier mache.
Hast du noch, aber normalerweise mit dieser Bekanntheit hättest du doch schon längst Podcast machen müssen, oder?
Wir tun eher die ruhigere Schiene machen und sagen, lass mal kommen und wir wollen also nicht durch Hurra glänzen, sondern mit Leistung.
Aber Hurra ist trotzdem, wie kommt man auf die Idee, ein Kuhcafé zu installieren?
Ja, ist eine lange Geschichte. Wir haben ja mal vor einigen Jahren einen nagelneuen Milchviehstall gebaut und haben uns gesagt, Mensch, viele Leute wissen gar nicht mehr, was die Landwirte eigentlich jeden Tag so machen. Und da haben wir uns gesagt, na, wir bauen an diesen nagelneuen Stall mit jeder Menge Technik da drinnen mal einen Kaffee mit auch einem Regionalhof unten dran und zeigen mal, was die Landwirte eigentlich jeden Tag leisten, damit wir eben ordentliche Lebensmittel am Ende haben.
Wie kommt das bei den Gerschen an?
Sehr gut. Ich war erst ein bisschen skeptisch. Da kam also, als die Bauphase war, waren also viele einheimische Firmen da, die das gebaut haben. Und da sagte auch mal so ein junger Kerl zu mir, also hier am Kuhstall.
Ein Kaffee.
Hier stinkt's. Und hier sind Fliegen, hier trinke ich doch keinen Kaffee, alles solche Dinge. Aber es hat am Ende gut funktioniert. Es kommt sehr gut an. Wir sind also sehr zufrieden, wie das angekommen ist. Und mittlerweile haben wir ja auch, möchte ich schon sagen, überregionale Bedeutung erlangt, wo also viele, die an der A4 vorbeifahren, auch gerne mal einen Kaffee trinken.
Also es ist so ein bisschen Erlebniswelt schon geworden. Habt ihr da, also erklär mal ein bisschen was zu diesem ganzen Thema Agrargenossenschaft Kauern. Ah, ja. Was gehört denn da alles dazu?
Ja, der Agrargenossenschaft Kauern. Also wir sind ein Betrieb, der nicht auf irgendeinen Bereich in der Landwirtschaft spezialisiert ist, sondern wir haben viele, viele Bereiche, weil Landwirtschaft an sich nur funktioniert, wenn viele Teilbereiche gut miteinander harmonieren. Wir haben jetzt einen Pflanzenbau, wir haben eine Biogasanlage, wo wir Strom und Wärme produzieren. Wir haben eine Legehennenanlage, wir haben einen Milchviehstall und jetzt auch noch die Direktvermarktung. Also alles Bereiche, die früher ein kleiner Hof hatte, was wir jetzt als großen, modernen Hof praktisch installiert haben und den Leuten zeigen.
Ich war ja bei euch zu Besuch im Café und da habe ich gesehen, unten ist ja jetzt nicht nur, dass man Kaffee trinken kann und ein Stück Kuchen essen, sondern ihr habt ja auch so verschiedene Produkte. Sind das alles Produkte, die ihr produziert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, das unser Thema ist, dass wir nicht alle Produkte selbst herstellen. Das ist auch gar nicht unser Anspruch, denn jeder hat so seinen Hebel, seine Spezialität, sondern wir wollen in diesem großen Regionalhof dort die Leute, die rund um ihren Hofladen haben, ihre Produkte dann zu uns bringen. Wir die als Sortiment vermarkten, damit auch der Kunde sagt, Mensch, ich habe jetzt hier nicht nur die Äpfel vom Obstgut oder ich habe jetzt nicht nur die Milch vom Herrn Büttner oder sonst wo, sondern es gibt bei uns ein breites Sortiment von den Dingen, die hier möglichst im Umkreis produziert und hergestellt werden. Das ist unser Imker oder der Jäger oder wie auch immer.
Also die sozusagen ein Komplettpaket. Sind die alle Mitglied in der Agrargenossenschaft oder?
Nein, das sind zwei Paar Stiefel. Also die Agrargenossenschaft ist eine Genossenschaft, wo Genossen, also Mitglieder sind. Und der Regionalhof ist eine Tochtergesellschaft von der Genossenschaft, weil das wieder nicht landwirtschaftliche Urproduktion ist. Und die Leute, die jetzt zu uns liefern in den Regionalhof, sind ganz einfache Produzenten, Lieferanten, die zu uns liefern und wir dann die Waren dort vermarkten. Hat auch den Charme, die müssen also nicht wie sonst im Einzelhandel, wer weiß, wie viele Hirten übernehmen, sondern die kommen direkt zu uns oder Kundschaft sagt uns eben, der hat das und das gute Produkt, das wäre da was für euch. Also das geht auf sehr, sehr schnellen und direkten Weg, können wir da reagieren.
Klaus-Jürgen, sag mir nochmal ganz kurz oder dem Publikum, die dich vielleicht jetzt nicht kennen, ein bisschen was zu dir. Wo kommst du sozusagen, bist du Urgärscher? Du hast ja im Vorgespräch gesagt, in Mailetz hat eigentlich deine Karriere angefangen, oder?
Ja, na ursprünglich komme ich aus der Eisenberger Ecke. Ich bin also im Holzland komme ich eigentlich her und habe dann diesen Landwirtschaftsberuf, wenn man so will, von der Pike auf gelernt, nach der 10. Klasse Berufsausbildung, Abitur in Mailetz damals, Studium, Armeestudium und dann ist man mit dem Studium fertig und dann ist man ja im März 89 dann im VEG Mailetz gelandet und hat dann dort diese ganze Wendegeschichte mitgemacht. Ganz spannende Sache, die dann war dort den kleinen Landwirtschaftsbetrieb dort aufgebaut, Konserven dort hergestellt und am Ende dann nur mittlerweile auch 15, 16 Jahre in Kauern als Vorsitzender.
Wie muss man sich das vorstellen? Kauern als Vorsitzender, wird man da gewählt oder in der Agrargenossenschaft? Genau, wie funktioniert so eine Agrargenossenschaft?
Ja, das ist auch spannend. Also eine Agrargenossenschaft ist ja, die Eigentümer sind die Mitglieder.
Also die Landeigentümer, oder?
Nein, es sind Landeigentümer, aber nicht nur. Es sind also Mitglieder, die dann einmal im Jahr in einer Generalversammlung sich treffen, wie das in anderen großen Betrieben auch der Fall ist. Gibt es einen Aufsichtsrat und der bestellt dann am Ende den Vorstand und der ist dann handlungsfähig für diese ganzen Dinge, die da zu entscheiden sind. Die Genossenschaft hat Eigentumsflächen, die hat also auch Pachtflächen und wir sind also unterwegs zwischen dem Gebiet Elster, Wünschendorf, alle Südosttangente bis hoch zum Flugplatz Leumnitz, bis nach Ronneburg. Also alles, was da ist, wird mehr oder weniger von uns bewirtschaftet und haben damit als Landwirte natürlich auch viele Ansatzpunkte, ob da mal eine Fernwasserleitung gebaut wird aktuell oder Stromleitung gebaut oder irgendwo wird naturschutztechnisch was gemacht. Also die Landwirtschaft ist eigentlich immer irgendwo mit involviert und das ist auch das Spannende, ein Landwirtschaftsberuf. Das ist also ein Beruf, der jede Menge Biologie, Physik, Chemie, Wetterkunde, Vermessung, Technik,
alles komplett
Betriebswirtschaft. Abdeckt. Also man kann sich da breit tummeln.
Wie viele Leute seid ihr jetzt?
40.
40 Leute da oben.
Mit inklusive, aktuell haben wir zwei Lehrlinge, eine im dualen Studium, also wir bilden auch aus. Wird auch sehr gut angenommen, dadurch, dass wir eben auch öffentlich da unterwegs sind.
Brechen wir nochmal ein Stück runter. Wie viele Tiere auf dem Hof habt ihr aktuell?
Also in dem Milchviehstall sind jetzt 285 Plätze und nebenan haben wir...
Also 285 Plätze und gleichzeitig 285 Kühe.
Ja, richtig. Ah, auf dem letzten Platz ist da nie ganz voll, aber diese Plätze halten wir vor und dann haben wir nebenan noch einen Jungviehstall, wo also unsere eigenen Kühe dort aufziehen. Also dort in dem Stall sind nur Kühe, die alle von uns selbst aufgezogen wurden und der hat nochmal 190 Plätze.
Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, also den Milchpreis, weil wir darüber gesprochen haben, wie wird der definiert, dass du da eigentlich als Agrargenossenschaftsvorsitzender, Geschäftsführer eigentlich gar keinen Einfluss drauf hast?
Man hat wenig Einfluss. Man sucht sich natürlich einen Milchhof aus, der in der Vergangenheit gute Milchpreise erzielen konnte.
Vielleicht erklär mal so ein bisschen die Reihenfolge, wie das funktioniert.
Also letztendlich sage ich immer unseren Leuten, der Milchpreis wird eigentlich immer noch so hergestellt oder so gemacht wie vor 100 Jahren. So, da gab es also in den Dörfern jede Menge Bauern, die dann jeder 1, 2, 3 Kühe hatte und ganz früher hat jeder versucht, die Milch im selbst oder wie auch immer zu vermarkten. Und dann haben die sich mal gesagt, also pass mal auf, Meier, du bist unser bester Verkäufer, du gehst jetzt auf den Markt und verkaufst die Milch und am Ende des Monats setzen wir uns hin, was haben wir verkauft und das teilen wir dann auf. Ich sag's mal, wie es so geschichtlich ist, dann gab es jede Menge Milchhöfe, zu DDR-Zeiten überall kleine Milchhöfe, die ähnlich funktioniert haben, die dann eben aus der Region die Milch genommen haben, vermarktet und verkauft haben. Jetzt sind die Milchhöfe alle gestorben, es wird immer weniger, es wird immer weiter konzentriert, aber an dem Prinzip hat sich im Prinzip nichts geändert. Die Bauern liefern Milch an. Wir haben einen Milchvertrag mit dem Milchhof, der ihm garantiert tatsächlich jeden Tag, ob Feiertag, ob Corona-Zeiten, was auch immer, die Milch abnimmt und sie vermarktet. Und wir verpflichten uns, ihnen die Milch auch anzudienen und nach den 4 Wochen, wenn der Monat rum ist, wird also die Menge festgestellt, da wird die Qualität festgestellt, Fett, Eiweiß und dann wird eben ein Preis dorthin geschrieben, ein Grundpreis und dann die Qualitätszuschläge.
Das kriegst du aber erst am Ende des Monats.
Also wenn ich 4 Wochen rum sind, kriege ich dann und dann kann ich sagen, Mensch, war gut oder nicht gut. Und das ist eben die große Unsicherheit, die der Landwirt hat. Was kriege ich denn dort am Ende für einen Preis raus? Da ist jetzt nicht heute so und morgen so. Das ist schon eine lange Tendenz, die man dann schon so hat. Aber es ist eben ein Unsicherheitsfaktor, wenn man in die Zukunft investiert. Wir bauen einen Stall, den ich über 20 Jahre abschreibe. Kriege ich denn diese Investition überhaupt wieder rein? Und das war bei uns so ein Thema, wo wir gesagt haben, der Gesamtbetrieb macht das Thema aus, ein Landwirtschaftsbetrieb, also nicht nur die reine Milchproduktion, sondern der Pflanzenbau, die Biogasanlage, die Legehennen, alles, was dazu gehört.
Wie liegt da der Milchpreis jetzt aktuell so? Also was erwartest du jetzt Ende des Monats?
Ende des Monats, sagen wir so, der Milchpreis, der aktuell ist, muss man ehrlicherweise, ist nicht schlecht. Wir können damit gut leben. Der Bauer tut eigentlich immer jammern. Ich muss jetzt mal...
machen das, ja irgendwie alle.
Ja, ich muss aber ehrlich sagen...
Auf hohem Niveau.
Ja, ich muss sagen, nee, man kann aktuell davon leben... Hat aber damit zu tun, unter anderem, dass sehr, sehr viele Milchbauern die letzten Jahre aufgehört haben. Also wir hatten in Deutschland so 1990 etwa so 19 Millionen Milchkühe. Jetzt haben wir noch unter 10. Mhm. Natürlich haben die eine etwas höhere Leistung, aber es ist einfach weniger Menge da. Und wenn weniger Menge da ist, ist klar, Angebot und Nachfrage, ist also der Preis aktuell relativ stabil. Wir sind also damit zufrieden, kann immer besser sein, aber es kann auch schon noch mal viel schlimmer sein.
Also betrachten wir noch mal so ein bisschen die Welt, Kauern und die Welt. Mhm. Wird viel Milch sozusagen vom Ausland eingekauft? Also
wenn, dann ja von Europa natürlich, Nachbarländern, also gerade im Ruhrgebiet ist ja nur gleich neben Holland. Holland ist ja so ein großer Landwirtschaftsland mit vielen Tierbeständen, die aber jetzt aktuell tatsächlich auch ein staatliches Aufkaufprogramm haben für Betriebe, die dann aufhören mit der Tierproduktion, weil die eben einen Haufen...
Die werden verstaatlicht oder was?
Nee, die werden einfach aufgekauft und geschlossen, weil einfach zu viele Tiere da sind in dem Bereich da in Holland, weil dort die Belastung der Böden zu hoch ist. Und deswegen
der Boden muss sich wieder erholen, oder?
Da muss sich erholen. Also wird gesagt, also wir haben dort zu hohe Tierbestände pro Boden und deswegen werden jetzt unter anderem dort gibt es staatliche Programme, die dann gesagt wurden, also die Tierbestände werden reduziert.
So, und was machen die Bauern dann?
Ja, das ist die spannende Frage. Hören auf, machen was anderes, was auch immer.
Aber die kriegen dann vom Staat sozusagen eine Entschädigung,
ja, richtig.
Weil sie ihren Betrieb schließen müssen.
Ja. Ja, also andersrum, Milchpreis zurzeit auskömmlich. Wie lange das ist, wie lange das sein wird, hängt eben ab auch von vielen internationalen Entwicklungen. Das ist leider so, weil nun mal Lebensmittel weltweit gehandelt werden.
Brechen wir mal noch ein Stück runter. Die Kuh selber, wie viel Milch produziert die pro Tag?
Also bei uns, wir haben aktuell einen Stalldurchschnitt von etwa 39 Litern, die so im Schnitt jede Kuh bei uns abliefert. Schwankt natürlich von bis und hängt davon auch ab, man nennt das gerade Laktationskurve, also hat die gerade frisches Kalb gebracht oder ist es schon ein bisschen älter und wie auch immer. Also
ist eine Kuh ich sag mal, die unter Stress ist, wahrscheinlich produziert die, sag mal so, produziert die weniger Milch oder?
Der Stall ist ja so angelegt mit vielen, vielen Sensoren, Kameras, Überwachung, um ein möglichst hohes Tierwohl zu haben, um die Tiere genau zu überwachen, wie geht's denn denen und nicht einfach nur zum Ansehen, sondern tatsächlich, wie wenn man als Mensch zum Arzt geht, wie ist der Blutdruck, sondern ja, mir geht's halt gut, sondern es gibt dann tatsächliche Kennwerte, wo dann die Mitarbeiter, wenn die kommen, auf ihr Smartphone oder auf den Laptop gucken und sagen, nach der und der Kuh muss ich gucken, weil die und die Werte aus dem Normalbereich sind, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung.
Also wird die Kuh richtig getrackt sozusagen, wie so ein Hochleistungssportler, geht es der heute gut? Also man denkt ja immer, ach Bauern, ja okay, alles klar, aber mit KI, da sind die noch weit weg, aber bei euch ist das ja... schon
bei in vielen Betrieben ist eben wirklich ist sehr, sehr viel KI und viel Technik und viel da unterwegs. Also ich kann nur sagen, was mich selbst fasziniert hat und was so funktioniert, weil ich sage, naja, was sie da haben. Also bei uns hat jede Kuh im Halsband ein Mikrofon. Und das Mikrofon misst die Wiederkauaktivität einer Kuh. Also Kuh ist ein Wiederkäuer, das heißt, sie frisst, kauft wieder. Und wenn halt diese Wiederkauaktivität beispielsweise nicht in dem Toleranz Bereich, wie sie sein muss, dann hat die Kuh zu wenig gefressen. Und wenn ich zu wenig gefressen habe, habe ich irgendwo ein Problem. Wie wenn ich als Mensch jetzt hier das Wort Grippe und irgendwas, also ich habe keinen Appetit. Und dann ist das ein Parameter von vielen, die dann einfließen in diesen ganzen Tagesgeschäft, wo dann gesagt wird, als mit der Kuh ist was. Auch wie sie sich bewegt, hat sie sich viel oder wenig bewegt, kann das ruhig mal sagen. Gibt also ein Thema, wenn die wenig frisst und sich viel bewegt, dann wartet die auf den Bullen. So, dann wissen wir, also das erkennt ihr. Das erkennen wir. Also da ist eben ein Bereich, wo man sagen, jetzt kann man die belegen, so gut Deutsch, und sagen, das sind also auch solche. Also
man sagt sozusagen, wenn der Bulle kommt, belegt man die Kuh.
Ja. So, da sind also solche Dinge, wird also besamt, so gut Deutsch. Und das sind also auch so Parameter, die man dann über solche Sachen dann rausbekommt.
Also ist schon sehr spannend. Vor allen Dingen gehen die Kühe ja auch, habe ich mir von deiner Mitarbeiterin erklären lassen, von alleine zur Melkstation. Die müssen also da nicht hingeführt werden. Wie funktioniert das?
Ja, die werden ein bisschen ausgetrickst, so gut Deutsch. Also die entscheiden das tatsächlich selber, können auch rund um die Uhr zum Melken gehen. Das ist auch so eine Besonderheit und ein großer Vorteil bei dem System, was wir dort eingebaut haben. Das heißt, sie kriegt ein Grundfutter, was bei uns auf dem Futtertisch liegt, und alles zusätzliches Leistungsfutter, also entsprechend ihrer Leistung, tut unser Mitarbeiter, unser Chef, das ist Rinderhof, ausrechnen, was braucht die tatsächlich, um ordentlich ernährt zu werden. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und dieses Zusatzfutter bekommt sie während des Melkens. Das heißt, die Kuh geht zum Melkroboter, die wird erkannt und kriegt dann eben, wir sagen so gut Deutsch, ein Leckerli während des Melkens. Und das schmeckt da eben gut, deswegen geht die gerne davor. Und wenn die eben sagt, Mensch, das hat mir gut geschmeckt nach dem Melken, ich gehe gleich wieder rein, dann weiß auch der Roboter, also mein Guter, du warst gerade da, du blockierst ja den ganzen Laden, da wollen noch mehr hier rein.
Meine Gute.
Du musst jetzt hier raus, das blockierst ja die ganze Sache. Und das sind alles so Dinge, die auch überwacht werden. Das heißt, das Chef des Rinder Hof, sage ich immer, das ist wie ein Ernährungsberater. Also der rechnet wirklich für jede Kuh aus, was braucht die jetzt an Ernährung, dass sie eben ordentlich Kohlenhydrate, Eiweiße und so weiter bekommt, dass die eben auch gesund bleibt und lange uns erhalten bleibt.
Das ist ja echt Wahnsinn. Also Hammer. Ich habe ja auch gesehen, da fahren überall Roboter rum, die das Futter hin und her schieben und auch die Scheiße wegmachen.
Richtig,
ja.
Das ist also auch so ein Thema. Der störende Faktor in so einem Stall ist eigentlich immer der Mensch, sondern die Kühe haben sich ja in den Herden, die zwei, die wir da drin haben, links und rechts vom Futtertisch, mehr oder weniger selbst organisiert. Das heißt, da gibt es eine Herden-Rangfolge und wir fahren also damit keinen Traktor drumherum, sondern das macht jetzt automatisches Einstreusystem, das macht den Futterschieber, der da durchfährt, einer, der den Futter ranschiebt. Und dadurch sind die Tiere auch sehr ruhig, haben sich also daran gewöhnt, an ihre Herde, haben ihre Rangfolge, wissen also, wenn der Erna vorne ist, dann kann ich mal, warte ich mal, gehe ich eine Viertelstunde später, mit der komme ich nicht klar oder sowas. Das ist also wie im richtigen Leben, läuft das dort auch in der Herde dort ab.
Das ist irre. Also gefällt mir richtig gut. Habt ihr da schon viel Medienaufmerksamkeit, also diese Verbindung Kuhstall und Kaffee?
Also wir haben mal, das ist ja auch so ein Thema, als wenn man so will, Großbetrieb 2019, glaube ich, einen Tierschutzpreis gekriegt.
gemacht?
Weil wir eben da uns so sehr um die Kühe bemühen, hängt auch davon ab, vom Personal, was wir haben. Das ist ja auch so ein Thema, wenn wir so viel Öffentlichkeitsarbeit machen mit dem Kuhcafé, dann muss auch das Personal dazu
stimmig sein,
stimmen.
Ja.
Das heißt, ich brauche auch Leute, auch eine Mannschaft, die das will und die das auch nach außen tragen will. Also wenn ich da immer einen schlechten Tag habe und sage, Mensch, hier, die Kuh, das geht mir zu langsam hier oder wie auch immer, das geht halt
oder
nicht.
Oder stinkt mir zu viel.
Ja,
oder
das, wie auch das immer. Geht halt nicht. Aber auf der anderen Seite sind unser Personal mittlerweile recht stolz, dass sich viele Menschen für den Beruf oder für die Landwirtschaft interessieren. Also wir haben ja, wenn wir so viel Big Brother da drin, ne? Also, also wir zeigen jetzt nicht irgendwas, sondern wir zeigen tatsächlich, so ist es. So passiert das jeden Tag. Mhm. Und deswegen Medienaufwand, ja, viel, relativ viel, muss ich sagen. Und dadurch, dass wir so einen mehr oder weniger Veranstaltungsraum dort oben geschaffen haben, das Café ist ja so gestaltet, dass es eben auch für Veranstaltungen gemietet werden kann. Also
wie viele Plätze habt ihr insgesamt da?
Wir hatten schon bis zu 100 drin. Das ist aber ganz knapp. Also 80 ist eine gute, 60. Also wir haben dort Schulungen. Das werden also Computerschulungen stattgefunden für Programme, die in der Landwirtschaft gebraucht werden. Wir haben also Beamer, Leitwand etc. Und das ist eben ein Ambiente, was eben nicht so überall so ist. Und es sind also bis hin, dass Institutionen, also auch von der Stadtverwaltung Gera, waren schon Leute da, die da ihren Tag hatten und dann sich mal über Landwirtschaft informieren wollten. Und das ist auch hochinteressant, auch für uns Landwirte, weil wir zum Teil dann auch Fragen gekriegt bekommen, ja, warum macht er denn das so? Also auch wir uns hinterfragen, wieso das geht.
Haben wir schon immer so gemacht, können wir vielleicht anders machen.
Ja, und deswegen ist das also in Geben und Nehmen. Also hochinteressant.
Wen habt ihr so auch so als Besucher? Also als ich jetzt da war, war so eine Schulklasse da und so. Kommt da so Erlebnisse, wo du wirklich sagst, also die haben einfach gar keine Ahnung, woher sollen sie das auch wissen?
Ja, ne, das ist ja der Hintergrund, warum wir unter anderem dieses Café auch gemacht haben, um den Leuten, die ja immer weniger Beziehung zur Landwirtschaft an sich haben. Die sehen also was im Fernsehen, ja, und dann fahren wir tatsächlich im Sommer mitten in der Nacht mit Mähdrescher rum oder es wird mal Gülle ausgebracht, wo es mal ein bisschen riecht und sagen, guck, wie es im Fernsehen gezeigt wird. Genauso ist es. Und damit bestätigt man ja dieses Image, was die Landwirtschaft hat, aber warum das stattfindet, warum wir das jeden Tag so machen, ist eben eine Sache, wo wir die Möglichkeit schaffen, einen Punkt zu schaffen, wo der Kunde, der Verbraucher, praktisch unser Kunde, sich mal informieren kann, was wir machen. Und zwar jederzeit, weil wir ja das so gestaltet haben, dass wir dort den Betriebsablauf auf nicht stören. Also man kann da jederzeit hingehen, ohne zu sagen, ey, stehe ich jetzt im Weg oder wie ist denn das? Es gibt ja einen richtigen öffentlichen Bereich und eine richtige Grenze. Man kommt also ja nicht in Betrieb rein.
Hast du da so das Gefühl, dass die Kinder, die Schulklassen, dass die immer weniger wissen oder sind die dann schon interessiert? Oder
wie? Nee, also wie gesagt, wir haben guten Zulauf. Ja, wir haben guten Zulauf mit Schulklassen, Kindergärten, die dann zu uns kommen. Der Stadtbus fährt hoch. Das ist also auch eine Sache, wenn jetzt der Lehrer sagt, Mensch, ich könnte mal dahin, wie komme ich denn hin? Ja, und die kommen dann an, werden dann dadurch, dass wir die ganzen Bereiche bei uns auf dem Hof hoch haben, machen dann eine Runde, eine Stunde, anderthalb und werden dann mal, wird dann mal gezeigt, ja, wie sieht denn das und das aus? Und das ist so interessant. Also ich hatte selbst mal eine Kindergartengruppe aus Lausanne, war das, bin ich mit denen rumgelaufen und die hatten wir gerade einen Berg von Zuckerrüben liegen und habe ich mal gefragt, na, was denkt ihr denn, was ist denn das? Also kamen alle möglichen Ideen und einer meinte, das sind Haufen Steine. Ich nehme den überhaupt nicht übel. Ich freue mich, dass sie kommen und sich dafür interessieren. Und dann haben wir das mal aufgeklärt, was das denn ist. Das waren halt Zuckerrüben. Und dann habe ich auch mal erklärt, mal aufgeschnitten, Mensch, wie mal gelecken, wollten sie erst auch nicht. Alle erstmal vorsichtig. Oder wenn ich jetzt Maisvillage habe, riecht man da dann, das riecht eigentlich wie Sauerkraut. Das wird nicht anders gemacht wie Sauerkraut. Wir machen also den Mais haltbar. Und das wird denen erklärt, dass sie das mal riechen, mal anfassen, mal sehen. Und am Ende erst vorsichtig, aber oftmals am Ende dann kein Halten mehr. Und
Jeder probiert.
Oder wenn die dann sagen, Mensch, hier riecht es ein bisschen irgendwie. Am Ende gehen dann die Kinder von den Kälbchen kaum noch weg. Das ist also diese Hürde, dieser Berührungsangst, diese Hürde versuchen wir wegzunehmen. Und das sollen nicht alle Landwirte sein, Gottes Willen. Aber dass man zumindest Verständnis hat für die eigene heimische Landwirtschaft, was die jeden Tag an sich so leisten und macht.
Ja. Also das finde ich total toll. Wie viel oder sucht ihr neue Mitarbeiter aktuell? Und wenn ja, welche?
Wir bilden selbst aus. Wir haben also Tierwirt und Landwirt in der Ausbildung, haben also auch recht frühzeitig schließen wir Lehrverträge ab mit den Leuten, mit denen die bei uns Lehrer machen können. Voraussetzung dafür ist immer ein Praktikum. Also jetzt gerade haben wir welche da 9. Klasse, die eine Woche Praktikum machen, damit sie wissen, ist das was, ist das jemand auch für uns? Wo wir keine Ausbildung selber machen, das sind immer Techniker, also Elektriker, wer da so ein Hauselektriker ist, hat eigentlich eine super Stelle, kann sich die Arbeit mehr oder weniger selbst einstellen und je besser der das macht, je weniger hat er Arbeit.
Ihr habt im Kuhcafé so einen schönen großen Fernseher, da ist der so ein Storch, der brütet da jetzt aktuell, oder?
Ja,
was ist das für ein Projekt?
Der brütet, hat aktuell 4 Junge, habe ich gesehen, weil ich jeden Früh den Fernseher da oben anmache und gucke, wie es da ist. Ja, das ist auch so ein Thema. Wir haben ja nun das Kaffee gebaut, dann muss man ja erstmal sehen, wie das anläuft, wie funktioniert das. Und da kam dann mal die Idee, nachdem ich dort Störche auf unseren ganz alten Schornstein gesehen habe, die mal zwischendurch angehalten haben, Mensch, wir könnten doch dort mal ein Störchennest installieren. Und bin dann mal mit dem NABU zusammen und mit der unter Naturschutzbehörde in Greiz ins Gespräch gekommen. Die haben uns diesen Korb zur Verfügung gestellt. Wir haben den dann da oben installiert, gleich mit einer Kamera, weil wir dieses Bild unbedingt ins Kuhcafé bringen wollten. Und es hat tatsächlich geklappt. Ich glaube, es ist die 4., 5. Saison, die jetzt da ist. Wir haben dann auf Bitten vieler Besucher, die dann nicht ins Kuhcafé konnten während der Corona-Zeit, gesagt, Mensch, könnt ihr das nicht auf eurer Internetseite machen? Das haben wir dann auch gemacht. Muss aber auch wieder dazu sagen, das erste oder zweite Jahr war es so. Störche, das ist da oben, ist Natur. Und da wird das auch dieses Jahr wieder passieren, die werden diese 4 Tiere nicht durchbringen. Mhm. Das heißt, irgendwann wird wahrscheinlich einer, zwei von diesen jungen Störchen, die da eben sind, das nicht überleben. Das ist aber ganz normale Geschichte. Und da hatten wir am Anfang auch E-Mails gekriegt, ihr müsst jetzt dann auf und füttern und denen geht es nicht gut und was weiß ich nicht. Und da habe ich gesagt, das sind nicht unsere Störche. Wir haben lediglich diese Möglichkeit geschaffen, für die Leute das anzusehen. Und deswegen ist jetzt, wenn man das angucken will, gibt es also einen Text. Also wer dann eben das nicht sehen will oder nicht erleben will, wie auch immer, wie die Natur funktioniert, da sollte sich das nicht angucken und wir sind dafür nicht verantwortlich.
Also das ist ein schleichender Prozess, dass der junge Storch da...
Ja, da wird also mal nicht gefüttert oder kommt da nicht hoch, wie auch immer, und irgendwann
schmeißt er den
über Bord und dann geht es eben weiter. Aber das ist das, was auch mit Landwirtschaft am Ende irgendwo zu tun hat, was viele ausblenden, aber was ein natürlicher Prozess ist.
Wie findest du den Zusammenhang? Also ich meine, jeder geht einkaufen, kauft es ein und dann, wo es herkommt, wie auch immer, macht sich keiner Gedanken. Ist das so ein Thema, wo du sagst, das regt mich eigentlich ganz schön auf?
Ja, das wird sich aber nicht ändern. Das ist nun mal so. Die Leute kaufen ein und wissen an sich recht wenig, wo, wie, was, wie die Zusammenhänge, wo es herkommt, wie es gemacht wird. Und das ist das große Problem, was ich auch so ein bisschen sehe, dass wir Landwirte demonstrieren, das ist gut Deutsch, wir sagen, warum demonstrieren die, da ist doch alles da. Wenn ich jetzt einen Fernflieger demonstriere und ich kann nicht wegfliegen, dann sage ich, hier stimmt das irgendwie nicht. Das kriegen halt, schleichen die Leute nicht mit. Wenn hier das eine oder andere eben aufgibt, gerade Landwirte oder mit irgendwelchen Tierproduktionsbetrieben, es ist immer alles da. Und es kommt dann irgendwo aus dieser Welt hierher. Wir schaffen irgendwo auch Abhängigkeiten. Also das ist so ein bisschen, was mir am Herzen liegt, dass der Landwirtschaftsberuf, der interessante Landwirtschaftsberuf bei uns weiter erhalten bleibt. Vor allem das Wissen weitergegeben wird. Das ist ja ganz entscheidend. Denn Landwirtschaft, gerade so regionale Landwirtschaft, also ich muss wissen, wie ist das Kleinklima dort oder dort. Und das ist eine Geschichte, die ich jetzt eben das Wissen auch weitergeben muss. Und das wäre deswegen auch dieses Kaffee und auch diese Öffentlichkeitsarbeit, damit
die Erklärung,
damit die große Gesellschaft weiß, was ist denn überhaupt Landwirtschaft und dass die eben wichtig ist.
Was siehst du momentan als, ich sage jetzt mal, aktuelle Herausforderung als Landwirtschaftsbetrieb?
Also neben den allgemeinen großen politischen Dingen, die ja uns unheimlich einschränken, ist natürlich die Änderung des Klimas ein Thema. Also wir können jetzt uns da lange unterhalten und sagen, also wir müssen das Klima ändern. Wir ändern das Klima nicht, sondern wir müssen uns dem stellen. Und die Landwirte erst recht müssen sich stellen. Die können nicht reden, sondern wir müssen entscheiden und müssen handeln. So, das heißt, als ich vor 30, 35 Jahren, als wir so, sind ja ähnliches Alter, in 1. Mai da losgezogen sind, dann haben wir noch vorher die Birken ins Wasser gestellt, damit wir ein bisschen was Grünes hatten. Anfang Mai ist jetzt wie Juni. Also Anfang April ist jetzt schon die Vegetation raus. Also wir haben 4 Wochen mehr Vegetation im Frühjahr und auch mal 3-4 Wochen längere Vegetation im Herbst. Dann haben wir längere Zeiten, wo es lange Zeit trocken ist und dann regnet es auf immer wieder 14 Tage oder mal urplötzlich und auch sehr viel. Das heißt, wir haben es an Gera erlebt, Überschwemmung und das und jenes. Und das sind Dinge, die wir jetzt als Landwirte, wenn wir uns einrichten müssen, welche Sorten bauen wir an. Beispielsweise bauen wir jetzt seit 3-4 Jahren Soja an im Elstertal unten. Wäre zu Zeiten, wo ich mal studiert habe, nie oder Körnermais und solche Dinge nie möglich gewesen, weil das Klima nicht passt. Einmal das Klima ändert sich, zum Zweiten die Sorten, die wir jetzt so anbauen, ändern sich. Sodass wir also da auch immer wieder uns anpassen müssen und sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht.
Also diese Anpassung, also das sehe ich wirklich als eine Wahnsinnsherausforderung, weil das ist ja etwas, was du gar nicht beeinflussen kannst.
Nee, man in der Landwirtschaft ist eigentlich, ich hatte mein alter Pflanzenbauer hat gesagt, ich habe jetzt 40 Ernten gemacht und jede Ernte war anders. Also wir haben Grundlagen, klar, aber wir müssen immer uns wieder an neue Situationen anpassen. Was war gut, was war nicht gut, was müssen wir ändern?
Gibt es da auch Produkte, die es dann aufgrund des Klimas nicht mehr anzubauen geht? Oder vielleicht auch nicht mehr so produktiv dann ist?
Das gibt es auch, fällt mir zwar jetzt nicht gleich ein, aber weil wir jetzt immer nach vorne gucken, aber wo wir uns jetzt eben beschäftigen, da sind wir auch ein Modellbetrieb von Thüringen, da gibt es mittlerweile 4, die das machen, das ist das sogenannte Strip-Till, das heißt also ein Direktsaatverfahren, dass wir nicht mehr so viel Boden bewegen, damit die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens erhöhen, wenn mal Starkregenereignisse sind und lauter solche Dinge. Da sind wir dran und versuchen dort Varianten uns auszudenken, wie das eben mal besser gehen kann.
Also Klaus-Jürgen, das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin total begeistert und freue mich auch. Habt ihr noch irgendwie neue Ziele, große Ziele, wo ihr sagt, ja, jetzt haben wir den Kaffee, das haben wir gemacht, das ging jetzt ganz gut, das läuft. Gibt es jetzt noch was, was ihr noch so im Petto habt, die nächsten Monate?
Also Fakt ist, ich habe ja mal so mir einen Plan gemacht mit dem Kaffee, was wir denn so alles machen könnten. Da gibt es also 1-2 Ordner. Den ersten Ordner haben wir nicht mal ein Drittel bis jetzt gemacht und geschafft. Also es gibt da, wir haben an sich auf dem Schirm, haben wir auch am Anfang gemacht, aber mittlerweile haben wir so einen Zuspruch, dass wir sagen, wir lassen das mal noch einen Tag. Dass wir also Sonnabendvormittags beispielsweise mal Leute sagen, es gibt heute das Thema, meinetwegen vor der Getreideernte, wir erklären mal einen Mähdrescher. Da steht zum Beispiel mal ein Mähdrescher bei uns vom Kaffee und da kann man Kaffee trinken und da kann mal durch einen Mähdrescher geklettert werden und da wird mal erklärt, was denn jetzt so passiert und dann weiß man auch, aha, jetzt fährt da in der Ernte da draußen der Mähdrescher, jetzt passiert das und das, jetzt machen die das und das. Das sind so Dinge, die wir haben da noch etliche andere Sachen, die wir da im Fett haben, aber...
Also kreativ seid ihr ja, muss man ja sagen. Also ich bemerke das ja auch, wenn man so ist, so diese 24 Stunden Verkaufsstände ohne Personal und so, jetzt euer Kaffee. Also der Bauer ist kreativ.
Das ist er schon immer. Das ist er schon immer, das ist schon seit Jahrzehnten. Und da ist er auch gezwungen dazu. Das kann ich ja mal noch loswerden. Wir haben ja viel gebaut in den letzten Jahren, viel modernisiert. Und da ist mir dann auch mal so, ja, das schaffen wir gerade nicht, weil da fehlt irgendwie Stempel und da sind Leute krank. Also der Beruf des Landwirtes ist einer der wenigen. Mir fällt da vielleicht noch ein Arzt ein oder sowas, der zu einer gewissen Zeit fertig sein muss. Ich habe dem Bauarbeiter gesagt, also wenn ihr Landwirte seid, werdet ihr das erste Jahr wahrscheinlich in Pleite. Weil wenn wir im Herbst und Winter nicht fertig sind und die Ernte noch draußen steht, dann ist es das gewesen. Das heißt, wir müssen unsere Arbeit in gewissen Zeiten schaffen. Bei uns sind auch Leute krank, es sind auch Maschinen, die kaputt sind, es regnet und was weiß der Teufel, was alles passieren kann. Aber wir müssen entscheiden und irgendwann müssen wir sagen, so, die Situation ist jetzt so, es hat lange geregnet, wir müssen jetzt gewisses umplanen, aber das und das müssen wir machen. Fertig sein. Und nicht einen Aktenschrank nochmal rüber und vielleicht in 2 Jahren oder übernächstes Jahr oder was auch immer.
Da kann man jetzt auch nicht sagen, nee, heute ist Sonntag, gehen wir mal nicht.
Nächste, auch das, unsere Leute, ein Landwirt organisiert sich selber, da weiß also die und die Arbeit muss ich machen. Und wenn jetzt schönes Wetter ist, dann mache ich halt mal 3-4 Stunden länger, weil es besser geht und schneller geht, als wenn ich mich irgendwie rumplagen muss, wenn schlechtes Wetter ist. Deswegen ist unsere Arbeitszeit technisch, oder wir sind Landwirte.
Gibt es da in der Bürokratie richtige Hürden da, dass man dann sagt?
Also wenn die mal ganz scharf angezogen werden sollten, dann weiß ich nicht, da höre ich wahrscheinlich auf mit der Landwirtschaft. Landwirtschaft ist nun mal so, wenn ich es effektiv machen will, wenn ich Ressourcen schonen will, wenn ich Zeit, Diesel, Arbeitszeit, alles sparen will, dann muss ich die Natur und das Wetter ausnutzen.
Die bestimmen eigentlich deine Arbeitszeit.
Richtig. So, ich gucke, also mir gucken Wetterbericht, wie ist nächste Woche, was muss ich wann, wie schaffen. Und dann ist es eben so, ja, da kann es so sein, ich bin Arbeit nach, ich kann kann Freitag zu Hause bleiben oder ich bin nicht nah und dann muss ich dann am Sonntag was machen. Mhm. Es wird schon so organisiert, auch familientechnisch, dass das schon so klappt. Aber Punkt ist, unsere Arbeit muss zu gewissen Zeiten fertig sein.
Klaus-Jürgen, danke für das Gespräch. Das war sehr, sehr interessant. Ich bin sehr gerne auch wieder Gast bei euch oben. Und ich würde mich freuen. Ich wünsche dir auf alle Fälle mit deiner Familie natürlich auch, deine Frau arbeitet auch mit oben.
Ja,
ne?
Ja, das ist die, die das immer so betreibt.
Wie im richtigen Leben.
Genau, genau, wie im richtigen Leben.
Liebe Grüße an die ganze Mannschaft und viel Erfolg weiterhin. Ihr macht das absolut toll.
Danke. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.